In der vorangegangenen Lehreinheit beschäftigten wir uns mit dem Thema Jesus der zweite Mensch. Wir zeigten auf, dass dieser Titel darauf hinweist, dass Jesus, als er von den Toten auferstand, der Anfang einer neuen Schöpfung, einer neuen Ordnung, eines neuen Geschlechts wurde. Er war der Erstgezeugte aus den Toten, das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus allen wahren Gläubigen, die sich durch Glaube und Hingabe mit Jesus, in dessen Tod, Begräbnis und Auferstehung identifizieren. Das äußerliche Zeichen dieser Identifikation mit Jesus ist die Wassertaufe, ein Sakrament, das im Neuen Testament von jedem Gläubigen verlangt wurde. Als Folge daraus werden wir durch Glauben an ihn, mit ihm durch die Auferstehung aus den Toten zu einer lebendigen Hoffnung neu gezeugt. Auf diese Weise werden wir auch Glieder dieses neuen Geschlechts, des Gott-Mensch-Geschlechts, denn als Jesus, der Gott ist, Mensch wurde, wurde er nicht vorübergehend Mensch, sondern auf Dauer. Und wir lasen in 1. Timotheus 2,5, dass er jetzt noch immer Mensch ist, wie es heißt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus Jesus. In dieser Lehreinheit möchte ich nun auf die Ziele Gottes für dieses neue Geschlecht zu sprechen kommen. Was möchte Gott dadurch erreichen, dass er dieses neue Geschlecht in Christus in Existenz ruft? Ich möchte dabei auch den Zusammenhang zu einer früheren Lehreinheit herstellen, und zwar zu Lehreinheit Nummer 4, in der wir uns mit den Zielen und Absichten Gottes für die ursprüngliche Schöpfung Adams beschäftigt haben. Ich denke, ich werde euch zeigen können, dass jedes einzelne Ziel, das durch Adams Fall vereitelt wurde, im neuen Geschlecht in Christus zu seiner Erfüllung gelangt. Es besteht eine direkte, lineare Entsprechung zwischen den Absichten und Methoden Gottes bei der ersten Schöpfung und den Absichten und Methoden Gottes bei der neuen Schöpfung. Ich möchte vorab lesen, was ich in der Studienhilfe auf Seite 20 geschrieben habe. Gottes Ziele für dieses neue Geschlecht, insbesondere jenen Zweck zu erfüllen, den Adam aufgrund seines Ungehorsams nicht erfüllte. Satan kann die Verwirklichung der Absichten Gottes hinaus zögern, aber er kann sie letztendlich nie vereiteln. In der neuen Schöpfung treten die Absichten Gottes erneut zutage, aber auf einem höheren Niveau. Es ist sehr wichtig, das zu begreifen. Sie treten nicht mehr zutage auf der natürlichen oder seelischen Ebene, nicht mehr auf der irdischen Ebene der ersten Schöpfung, sondern vielmehr auf der geistlichen Ebene der neuen Schöpfung. Die Absichten und Ziele verlaufen parallel, jedoch auf einer höheren Ebene. Dies wollen wir uns nun Schritt für Schritt ansehen. In der vierten Lehreinheit wiesen wir darauf hin, dass die Methode, nach der Adam geschaffen wurde, etwas ganz Einzigartiges an sich hatte. Obwohl sein Leib aus Lehm gebildet wurde, wurde ihm anschließend der ureigenste Hauch Gottes eingehaucht. Ich wies darauf hin, dass dies nur im Rahmen einer direkten Gegenüberstellung von Angesicht zu Angesicht zwischen Gott und dem Leib Adams möglich war. Derjenige, der alle Dinge schuf, war, wie wir in der vorigen Lehreinheit festgehalten haben, der Herr Jesus Christus. Und bei der Schöpfung Adams trat Gott, der Schöpfer, in der Person Christi, von Angesicht zu Angesicht dem Leib Adams gegenüber, legte seine Lippen auf Adams Lippen aus Lehm, drückte seine Nase auf Adams Nase aus Lehm und hauchte ihm den Atem des Lebens ein. Und dieser eingehauchte Atem verwandelte eine Form aus Lehm in eine lebendige, menschliche Persönlichkeit. Er wurde eine lebende Seele. Es gibt nirgendwo einen Hinweis darauf, dass diese spezielle Schöpfungsmethode noch bei irgendetwas anderem in der gesamten Schöpfung angewandt worden wäre. Adam wurde durch diese Schöpfungsmethode als etwas absolut Einzigartiges abgesondert. Das heißt, durch diese Gegenüberstellung von Angesicht zu Angesicht mit dem Schöpfer und dieses direkte Einhauchen des Lebensatems aus den Lippen und aus der Nase des Schöpfers. Die Schöpfungsmethode bei der neuen Schöpfung bildet eine exakte Parallele. Schlagen wir zunächst 2. Korinther 5 auf. Paulus verwendet in Vers 17 den Begriff die neue Schöpfung. Gehen wir nun etwas weiter zurück, um zu sehen, wie diese neue Schöpfung entsteht. 2. Korinther 5,17 ist eine Bibelstelle, die ich seit Jahren zitiere, wenn ich Unbekehrten das Evangelium predige. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Ich sage immer, wenn man in der Bibel ein Daher oder Deshalb findet, vor allem in den Briefen des Paulus, muss man nachsehen, weshalb da Deshalb steht. Jahrelang fand ich gar nichts Besonderes an diesem Daher am Anfang von 2. Korinther 5,17. Erst vor kurzem hat Gott mir gezeigt, dass dieses Daher auf die Aussagen der vorangehenden Verse verweist. Die Aussagen in den vorangehenden Versen weisen auf die Basis, die Grundlage der neuen Schöpfung hin. Deshalb gehen wir jetzt zurück zu Vers 14 und lesen ab dort. Vergesst dabei nicht, dass diese Verse zur neuen Schöpfung hinführen. Denn die Liebe Christi drängt uns. Das ist das Motiv hinter dem Dienst des Paulus, der Druck der Liebe Christi. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Das heißt, Jesus starb den Tod des gesamten Geschlechts Adams. Weil alle tot in Sünde waren, nahm er unseren Platz ein und starb für unsere Sünden. Er starb für alle, weil alle tot waren. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, also die, die durch Glauben an seine Auferstehung lebendig gemacht werden, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Jeder Gläubige, der sich mit Christus, in dessen Tod, Begräbnis und Auferstehung identifiziert, hat die moralische Pflicht, sein Leben nicht zu leben, um sich selbst zu gefallen, sondern um den Willen dessen zu tun, der ihn aus dem Tod, der Sünde und des Verfalls heraus errettet hat. Und jetzt kommt wieder so ein Daher. Und im darauffolgenden Vers folgt wieder ein Daher. Es ist wichtig, diese logische Verknüpfung zu sehen. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Mit Fleisch ist das alte Adamswesen, die alte Ordnung Adams gemeint. Paulus sagt, und ich umschreibe seine Worte ein wenig, wir haben kein Interesse an der alten Ordnung Adams. Wir haben kein Interesse daran, was der Mensch von seiner alten Adamsnatur her ist, weil jeder Mensch von seiner Adamsnatur her ein Rebell ist, korrumpiert und von Gott entfremdet, gleichgültig wie religiös oder gebildet er auch sein mag. Es geht uns also nicht um das alte Wesen Adams. Diese alte Ordnung ist in den Augen Gottes tot und vergangen. Die alten Dinge sind vergangen. Ja, Paulus sagt weiter, wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, das heißt, obwohl die Apostel ihn tatsächlich in seiner irdischen Natur kennengelernt hatten, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Es geht uns jetzt nicht um den im Fleisch offenbar gewordenen Jesus. Es geht uns jetzt um den auferstandenen Christus, der aus dem Grab herauskam. Und ihr werdet feststellen, dass es zwar sehr exakte Berichte über Jesus in seiner fleischlichen Natur gibt, darin aber nichts zu finden ist, das sentimental wäre oder uns zu der Anschauung verleiten sollte, dass Jesus, wie soll ich sagen, immer noch hier auf Erden wäre. Das unterscheidet sich gravierend von einigen Formen der Religion. Ich möchte es ganz offen sagen, das unterscheidet sich gravierend von einigen Aspekten des Katholizismus, wo die Betonung vor allem um Weihnachten herum immer darauf liegt, dass Jesus immer noch als kleines Baby in der Wiege liegt. Das widerspricht ganz und gar dem Geist des Neuen Testaments. Wir kennen ihn nicht mehr in seiner fleischlichen Natur. Ich bekam einen Brief von einer Missionarin in Israel, die mir schrieb, die letzten Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem seien wirklich eine Tragödie gewesen. Der ganze Ort war regelrecht überschwemmt von Hippies, die aus allen Teilen der Welt gekommen waren, um zu Weihnachten in Bethlehem irgendetwas zu suchen. Ist das nicht tragisch? Und sie schrieb weiter, bei den Feierlichkeiten habe der Patriarch bei der Prozession Jesus in Form einer Porzellanpuppe herumgetragen. Sie schrieb, ich bin mir sicher, dass die Leute, wenn sie hungrig gekommen sind, in alledem nichts für ihre Seelen gefunden haben. Diese Rückversetzung Jesu in das Fleisch widerspricht dem Geist des Neuen Testaments, wo es heißt, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr nach dem Fleisch. Selbst wenn wir ihn als Sohn des Zimmermanns gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr als den Sohn des Zimmermanns. Wen kennen wir? Wir kennen den auferstandenen Christus, den zweiten Menschen, denjenigen, der aus den Toten auferstanden ist. Ich lese noch einmal den Vers. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist. Mit anderen Worten, wie ist jemand in Christus? Die Antwort lautet, durch direkten Kontakt mit dem auferstandenen Christus. Nicht indem man Christus als historische Persönlichkeit kennt, nicht durch sentimentale Geschichten über Jesus als den Sohn des Zimmermanns oder als Marias Baby, sondern indem man den direkt vom Heiligen Geist offenbarten auferstandenen Christus kennt. Es ist eine Konfrontation mit dem auferstandenen Christus, von Angesicht zu Angesicht, die die neue Schöpfung hervorbringt. Bitte beachtet, wie sich dieses daher durch diesen Text zieht. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Was ist die Basis der neuen Schöpfung? Christus begegnen. Nicht Christus dem Sohn des Zimmermanns, sondern Christus dem Sohn Gottes, unserem Repräsentanten zur Rechten Gottes. Und niemand wird im neutestamentlichen Sinne des Wortes Christ ohne Jesus zu begegnen. Das ist die wesentliche und unabdingbare Voraussetzung. Du kannst die ganze Lehre haben. Du kannst alle möglichen Gemeinden beitreten. Du kannst bei allen Aufrufen nach vorne kommen, Dutzende von Gebeten sprechen. Aber wenn du Jesus nie begegnet bist, bist du auch nicht wiedergeboren. Dann hast du kein Leben in dir. Es ist die persönliche Konfrontation mit Jesus, der von den Toten auferstanden ist, die die neue Schöpfung hervorbringt und uns in die neue Schöpfung hineinbringt, wie es heißt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, beziehungsweise hat eine neue Schöpfung stattgefunden. Ich habe Menschen kennengelernt, die Mitglieder rechtgläubiger, fundamentalistischer Pfingstgemeinden waren, gute Gemeindemitglieder, die alle Gebete sprechen, alle Zeremonien mitmachen und alle Anforderungen erfüllen, aber dennoch nie wiedergeboren wurden, weil sie Jesus nie begegnet sind. Der Weg ins Himmelreich führt nur über Jesus. Er sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht. Man kann nicht einen Bogen um den Sohn Gottes machen und trotzdem ins Reich Gottes hineinkommen. Dort steht er. Wir müssen ihm für uns ganz persönlich begegnen. Als der Herr mich im Jahr 1941 auf der Stube einer Kaserne errettete, hatte ich keine Ahnung davon, was Errettung oder das Heil überhaupt ist. Ich konnte keine einzige Bibelstelle zitieren. Ich wusste nichts von der Lehre über die Sühne, aber eins ist geschehen. Ich begegnete Jesus. Und ich habe seitdem nie bezweifelt, dass Jesus lebt. Und es gibt niemanden, der Jesus begegnet und dadurch nicht verändert worden wäre. Du kannst allen möglichen Gemeinden beitreten und trotzdem ein religiöser Sünder bleiben, aber wenn du Jesus begegnest, dann geschieht etwas. Und wenn bei jemandem nichts geschehen ist, bezweifle ich, ob er Jesus wirklich begegnet ist. Vielleicht fällt das nicht sehr dramatisch aus, aber es wird real sein, es wird tief gehen und es wird von Dauer sein. Das ist die neue Schöpfung. Dem Haupt des neuen Geschlechts begegnen, ihn persönlich kennenlernen, persönlich vom Sohn Gottes eingehauchten Atem empfangen. Eine wunderbare Veranschaulichung hierfür ist die erste Erscheinung Jesu vor einer Gruppe von Jüngern nach seiner Auferstehung. Wir finden das in Johannes 20, 19 bis 22. Hier erscheint Jesus nach seiner Auferstehung zum ersten Mal einer Gruppe von Jüngern. Johannes 20, 19 bis 22. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Er zeigte ihnen, dass er derjenige war, der gestorben war. Er trug die Wundmale an seinem Leib als Beweis dafür, dass er derjenige war, der am Kreuz gehangen hatte. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich nicht gefreut hätte, als er den Herrn sah. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch! Sie waren ja einerseits froh, andererseits verstört. Es war schließlich eine sehr eindringliche und emotionelle Erfahrung, einem Mann zu begegnen, der im Grab war und wieder herausgekommen ist. Und dann sagt Jesus eben zu ihnen, Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Mit diesen Worten werden wir uns später noch beschäftigen und beachtet, was nun folgt. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wo es hier heißt, hauchte er sie an, heißt es im Griechischen, atmete er in sie hinein. In der säkularen griechischen Literatur wird genau dieses Verb verwendet, wenn es um einen Flötenspieler geht, der in das Mundstück seiner Flöte hineinbläst, um Musik zu machen. Meines Erachtens lässt sich daraus schließen, dass Jesus nicht kollektiv eine Gruppe von Menschen anhauchte, sondern individuell in jeden Einzelnen hineinhauchte. Es war eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht, von Person zu Person mit dem auferstandenen Christus. Und in dieser Begegnung empfingen sie heiligen Atem. Hier steht kein Artikel, hier steht kein der, die, das. Das Wort Geist ist dasselbe Wort wie das Wort Atem oder Hauch. Ich sage damit nicht, dass es nicht der Heilige Geist war, bitte versteht mich nicht falsch, aber es war der Heilige Geist als eingehauchter Atem, der Atem Gottes, der in sie hineingehaucht wurde. Auferstehungsleben. Und dadurch wurden sie wiedergeboren und Glieder der neuen Schöpfung. Und obwohl sich dieser Prozess von seiner äußerlichen Form und von seiner äußerlichen Situation her nicht in genau derselben Art und Weise bei jedem Menschen wiederholt, muss dieser Prozess dennoch ganz persönlich bei jeder Person wiederholt werden, damit diese Teil der neuen Schöpfung wird. Es muss diese Begegnung mit Jesus Christus von Person zu Person stattfinden. Es muss dieser eingehauchte Atem empfangen werden, der der Geist Gottes ist. Und das bedeutet göttliches, ewiges Auferstehungsleben. In diesem Zusammenhang möchte ich noch eine Schriftstelle anführen. Es gäbe noch mehrere, aber wir lesen Römer 8, 10. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen. Nun, mit Leib ist hier nicht, wie wir in früheren Lehreinheiten schon sagten, der physische Leib gemeint. Es bedeutet vielmehr, dass das alte Wesen Adams tot ist. Wo Christus hereinkommt, muss zunächst etwas tot sein. Dann kommt das neue Leben. Was ist das neue Leben? Der Geist. So heißt es weiter. Der Heilige Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Das heißt, auf der Grundlage der Gerechtigkeit. Also weil Jesus mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht wurde, damit wir durch Glauben mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Und auf der Grundlage seiner Gerechtigkeit, die durch Glauben empfangen wird, kommt der Geist als göttliches, ewiges Leben in einen Menschen hinein. Diese Transaktion wird als Wiedergeburt bezeichnet. Sie macht uns zu Gliedern der neuen Schöpfung und zu Gliedern des neuen Geschlechts. Im Zusammenhang mit der ersten Schöpfung wies ich in der vierten Lehreinheit darauf hin, dass aufgrund dieser ganz speziellen Schöpfungsmethode etwas in Adam war, das ihn ganz besonders in die Lage versetzte, direkte Gemeinschaft mit Gott von Person zu Person zu haben, was der Zweck und das Ziel war, für das er geschaffen worden war. Und analog dazu wird die neue Schöpfung zu genau demselben Zweck und mit genau demselben Ziel ins Leben gerufen, die direkte Gemeinschaft mit Gott von Person zu Person. Die Gemeinschaft, die Adam verlor, wird in Christus wiederhergestellt. Dies wird in verschiedenen Bibelstellen formuliert. Sehen wir uns eine davon an, 1. Korinther 1, 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Diese Berufung erfolgt durch das Evangelium. Das Endziel des Evangeliums ist Gemeinschaft mit Gott in Christus. Somit wird die Gemeinschaft, die Adam durch Sünde verlor, durch das Evangelium in Christus wiederhergestellt. Betrachten wir uns als nächstes das zweite Merkmal der Schöpfung, das Wesen Adams. Wir hielten in diesem Zusammenhang zwei Dinge fest. Erstens, er wurde Gott ähnlich geschaffen. Zweitens, er wurde im Bild Gottes geschaffen. Der Begriff Ähnlichkeit bezieht sich auf das allgemeine innere Wesen des Menschen, auf seine geistlichen, moralischen und intellektuellen Fähigkeiten. Der Begriff Bild bezieht sich auf die äußere physische Gestalt. In beidem hatte er eine einzigartige Beziehung zum Schöpfer, die kein anderes Geschöpf hatte. Diese Ähnlichkeit mit Gott und dieses Bild Gottes im Menschen wurde durch die Sünde zunichte gemacht. Nichts tut der Teufel lieber, als durch Sünde das Bild Gottes im Menschen zunichte zu machen. Er freut sich boshaft und hämisch darüber, wenn er den Menschen niedrig, vulgär, tierähnlich und unrein machen kann, denn indem er das tut, trampelt er gewissermaßen auf dem Bild Gottes im Menschen herum. Aber die neue Schöpfung bringt die Ähnlichkeit mit Gott und das Bild Gottes wieder zurück. Sie bringt sie zurück in zwei Phasen. zuerst die innere geistliche Ähnlichkeit und als zweites die äußerliche physische Ähnlichkeit. Sehen wir uns zunächst die innere geistliche Ähnlichkeit an. Wir lesen Galater 1, 15 bis 16. Paulus spricht hier aus eigener Erfahrung. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, also beim Christsein geht es im Grunde darum, dass Christus im Gläubigen offenbart wird. Ich hörte einmal einen Prediger, den Gott bei einer gewaltigen Erweckung auf den Hebriden gebraucht hatte. Er sagte, wir dürfen eines nie vergessen, Christsein heißt nicht, dass dir Christus offenbart wird, sondern dass Christus in dir offenbart wird. Und wenn nur jene predigen würden, in denen sich Christus offenbart hat, würde die ganze Sache anders aussehen. Es ist ein sehr hoher Standard, den Gott in seinem Wort festgesetzt hat. Als es aber Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Das Evangelium bringt somit die Offenbarung Christi im Gläubigen wieder zurück. Paulus greift dieses Thema in Galater 2,20 noch einmal auf und sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und dennoch lebe ich weiter und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Doch Christus im Gläubigen wird durch den Vorhang des Fleisches gleichsam verschleiert und verhüllt. Das Fleisch wird als Schleier bzw. Vorhang bezeichnet. Wir sehen das in Hebräer 10,20, um nur eine Verweisstelle zu nennen. Hier geht es darum, dass Jesus in das Allerheiligste geht, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Jesus war Gott, verhüllt im Vorhang des Fleisches. Als das Fleisch Jesu am Kreuz durchbohrt und zerfetzt wurde, wurde auch dieser Vorhang zerrissen. Aber das Fleisch ist der Vorhang. Im gegenwärtigen Zeitalter wird Christus im Gläubigen offenbart. Er lebt im Gläubigen, aber er ist immer noch verhüllt durch diesen Vorhang des Fleisches. In Kolosser 3,10 finden wir einen weiteren Gesichtspunkt dieser Wahrheit. Hier ist die Rede vom neuen Menschen, von dem, was wir in Christus sind, vom neuen Geschlecht. Paulus sagt zu den Gläubigen in Kolosser 3,10, und ihr den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Ich bevorzuge hier die etwas wörtlichere Variante, der im Begriff ist, erneuert zu werden. Hier steht nämlich die Verlaufsform der Gegenwart. Es ist ein Prozess des Erneuertwerdens, den wir durchlaufen. Dann heißt es als nächstes hinein in die Anerkenntnis des Schöpfers. Es geht nicht nur darum, Jesus rein intellektuell zu erkennen. Es geht darum, ihn in jedem Bereich unseres Lebens anzuerkennen. Und genau das ist es, was sein Bild in uns hervorbringt. Und das Endziel besteht darin, sein Bild zu reproduzieren. Ich halte das für eine absolut gerechtfertigte Paraphrase dieser Passage. Ich sage es noch einmal. Und ihr den neuen Menschen angezogen habt, der im Begriff ist, erneuert zu werden, hinein in die Anerkenntnis des Schöpfers, um sein Bild zu reproduzieren. Mit anderen Worten, das Endziel, der Endzweck besteht darin, dieses Bild wiederherzustellen, das durch den Sündenfall zunichte gemacht worden war. Die Vollendung dieser Absicht kommt natürlich bei der Auferstehung, wenn sogar der physische Leib des Gläubigen dem Auferstehungsleib Christi gleichgestaltet werden wird. Schlagen wir kurz Philipper 3, 20 bis 21 auf. Denn unser Bürgerrecht bzw. unsere Bürgerschaft ist in den Himmeln. Dort sind wir eingetragen. Dort haben wir das Wahlrecht. Dort wird unser Pass ausgestellt. Da ich die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen habe, steht mir sehr anschaulich vor Augen, dass viele Dinge mit dieser Staatsbürgerschaft einhergehen. Als ich die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm, bekam ich einen neuen Pass. Ich bekam das Wahlrecht. Ich bekam alle möglichen Dinge, die ich als Gast mit Aufenthaltsgenehmigung nicht hatte. Die Bibel sagt hier, unsere Bürgerschaft, unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Derzeit leben wir in einem Leib der Niedrigkeit. Gleichgültig, wie sehr du deinen Körper auch herausputzt, gleichgültig, wie du ihn ernährst, gleichgültig, wie du ihn kleidest, gleichgültig, wie sehr du dich liften lässt oder was du sonst noch damit tun magst, es ist und bleibt ein Leib der Niedrigkeit. Du musst nach wie vor auf die Toilette gehen, du musst nach wie vor zum Arzt gehen, es ist ein Körper der Niedrigkeit und ein Körper, der erniedrigt. Der natürliche Mensch neigt derzeit vor allem im modernen Amerika dazu, die Erniedrigung bzw. Niedrigkeit unseres Körpers zu verbannen, aber das gelingt nicht. Man kann alles Mögliche tun, man kann sich aller möglichen Mittel bedienen, die in unserer heutigen Zeit eingesetzt werden. Viele Dinge, die in unserer heutigen Zeit vermarktet werden, sind im Grunde dafür konzipiert, die Niedrigkeit des Körpers, in dem wir leben, zu kaschieren. Aber so sehr du dich auch bemühen magst, es funktioniert nicht. Es ist ein Leib der Niedrigkeit. Er ist das Ergebnis des Sündenfalls und wir werden mit ihm leben müssen, bis er verändert wird. Aber er wird verändert werden, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist, und wir werden verändert werden. Und dann werden wir einen Körper wie seinen Körper haben. Genau das sagt die Schrift und ich glaube das. Schlagen wir rasch 1. Korinther 15, 49 bis 53 auf. Immer wenn ihr das Wort Bild im Neuen Testament im Zusammenhang mit der Errettung seht, dann denkt immer an die Schöpfung. 1. Korinther 15, 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, des irdischen Adams, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dieses Bild bezieht sich auf die äußere physische Erscheinung. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Wie ich es verstehe, wird der Auferstehungsleib kein Blut haben, aber darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Auch die Verweslichkeit nicht die Unverweslichkeit erbt. Dieser verwesliche Leib kann niemals die Atmosphäre der Unverweslichkeit des Himmels erreichen. Der Mensch kann in den Weltraum fliegen, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass er dabei die Atmosphäre der Erde mitnehmen muss? Gleichgültig, wie weit er sich auch von der Erde entfernt, er kann nicht ohne deren Atmosphäre leben, weil er einen Körper hat, der für diesen Planeten konzipiert ist und der nur hier und nirgendwo sonst funktionieren wird. Wenn wir also diesen Planeten verlassen und in ein anderes Reich vordringen möchten, müssen wir einen anderen Körper haben. Die Verweslichkeit kann nicht die Unverweslichkeit erben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also im Tod. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick. Also solange es dauert, das Auge zu schließen und wieder zu öffnen. Vorher werden wir einander im natürlichen Bereich ansehen, dann blinzeln wir und dann werde ich meine Frau anschauen und sagen, ich habe nie geahnt, wie schön sie sein kann. Und sie wird mich ansehen und sagen, ich habe nie gewusst, dass er so gut aussehend ist. Genau so wird es geschehen, in einem Augenblick, in einem Wimpernschlag. Bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Jeder, der in die Ewigkeit mit Gott gelangen will, muss eine physische Veränderung wie auch eine geistliche Veränderung durchlaufen, aber die geistliche kommt zuerst. Es ist jetzt bereits die innere Ähnlichkeit und das äußere physische Bild erst bei der Auferstehung. Gehen wir nun weiter in unserer Studienhilfe auf Seite 21. Es kommt nun die dritte Parallele, nämlich der Zweck, zu dem der erste Adam geschaffen wurde und der Zweck, zu dem das neue Geschlecht in Existenz gerufen wird. Und wir hielten bereits in der vierten Lehreinheit dieser Serie fest, dass Adam geschaffen wurde, um Herrschaft über die ganze Erde auszuüben. Wir sagten, dass Adam der von Gott autorisierte persönliche Repräsentant war, der in sichtbarer Weise Gottes Bild zeigte und Gottes Autorität über die ganze Erde ausübte. Menschen, die sich nicht mit diesem Thema befasst haben, erkennen nicht, was Adam war, als er geschaffen wurde. Er wurde als Monarch geschaffen, als Regent, aber unter einer Bedingung, nämlich unter der Bedingung, dass er sich kontinuierlich dem allmächtigen Gott unterordnete. Jetzt, in der neuen Schöpfung, werden wir zu genau demselben Zweck geschaffen, nämlich um Herrschaft auszuüben. Und wiederum sind es nur wenige Gläubige, die eine Vorstellung von dieser Herrschaft haben, die in Christus unser ist. Ich las mal ein Buch von einem Missionar namens John Lake, der inzwischen schon beim Herrn ist. Dieses Buch hat mein Denken verändert. Im Englischen lautet der Titel des Buchs The John Lake Sermons, also die Predigten John Lakes. Doch der Untertitel lautete Herrschaft über Dämonen, Krankheiten und Tod. Und in diesem Buch weist er darauf hin, dass es genau das ist, was in Christus uns gehört, die Herrschaft über Dämonen, Krankheiten und Tod. Und ich erkannte anhand der Schrift, dass dies die Wahrheit ist. Die neue Schöpfung wird in Existenz gerufen, nicht um Sklaven zu sein, nicht um hin und her geschubst zu werden, nicht damit alle anderen auf ihr rumtrampeln, sondern um im geistlichen Bereich göttliche Herrschaft auszuüben. Schlagen wir noch einmal 2. Korinther 5 auf, wo diese Offenbarung über die neue Schöpfung enthalten ist. Wir haben uns diese Stelle bereits angesehen, aber wir gehen jetzt noch einmal dahin zurück und lesen ab Vers 17, 2. Korinther 5, 17 folgende. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Das ist der Punkt, an dem wir beginnen, Versöhnung mit Gott. Als Sünder müssen wir mit Gott versöhnt werden, müssen wir Frieden mit Gott finden. Dann heißt es weiter, dass wir, nachdem wir versöhnt worden sind, den Dienst der Versöhnung empfangen haben. Ein Sünder, der errettet wird, ist demnach, wenn ich es so sagen darf, ein versöhnter Versöhner. Nachdem wir versöhnt worden sind, ist es unsere Aufgabe, diesen Dienst der Versöhnung weiterzuführen. Dieser Dienst der Versöhnung beruht auf der Tatsache, die in Vers 19 zu lesen ist, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Jesus ging nicht herum und zeigte nicht mit dem Finger auf die Leute und sagte, du bist ein Sünder. Das ist ja das gängige Bild von einem Prediger. Er beginnt mit Römer 3, 23, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, geht dann weiter zu Römer 6, 23, der Sünde soll ist der Tod. Ich kann das in- und auswendig. Aber in Wirklichkeit ist das nicht die Art und Weise, wie Jesus vorging. Er ging nicht rum und hielt den Leuten nicht andauernd vor, dass sie Sünder sind. Sobald sie ihm begegneten, wussten sie, dass sie Sünder waren. Er brauchte ihnen das nicht eigens zu sagen. Er wollte ihnen vielmehr sagen, Gott liebt dich und er ist bereit, dir zu vergeben und dich zu heilen. Und ich sage euch eins, wenn die Gemeinde mit genau diesem Dienst auf die Straße hinausgeht, wird sie auch eine ganz andere Resonanz bekommen. Genau das ist unser Dienst, es ist ein Dienst der Versöhnung und nicht ein Dienst der Verdammung. Das Gesetz des Mose war ein Dienst der Verdammung. Paulus sagt in 2. Korinther 3, das was wir haben, ist ein Dienst der Gerechtigkeit. Das Gesetz des Mose war ein Dienst des Todes. Was wir haben, ist ein Dienst des Lebens. Das ist ein viel herrlicherer Dienst, herrlicherer noch als die Herrlichkeit, die auf Mose war, als er vom Berg herabkam und sein Angesicht mit der Herrlichkeit Gottes erstrahlte. Aber diese Herrlichkeit verging, doch die Herrlichkeit des Evangeliums ist von Dauer. Weiter in 2. Korinther 5, ab Vers 19. Und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Genau dieselbe Botschaft, die Jesus zu predigen begann, sollen wir weiterführen. Es ist eine Botschaft der Versöhnung. Vers 20 fasst dies nun zusammen. So sind wir nun, also als Folge daraus, Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus oder anstelle von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich finde dieses Wort Gesandter so faszinierend. Es bedeutet so viel. Wir sagten ja eben, unsere Bürgerschaft bzw. unser Bürgerrecht sei im Himmel. Unsere Staatsbürgerschaft ist nicht auf Erden. Unsere Regierung ist im Himmel. Was tun wir auf der Erde? Wir sind Gesandte bzw. Botschafter. Wenn die USA einen Botschafter nach Moskau schicken, hat dieser deshalb nicht die russische Staatsbürgerschaft, sondern nach wie vor die amerikanische. Was tut er in Moskau? Er ist ein Botschafter, ein Gesandter. Was bedeutet es, dass er ein Botschafter ist? Er ist der autorisierte, persönliche Repräsentant der Regierung der Vereinigten Staaten. Er muss sehr genau auf sein Verhalten achten, denn wenn er sich falsch verhält, stellt er die Regierung der Vereinigten Staaten falsch dar. Doch alles, was gegen ihn unternommen wird, erachtet die Regierung der Vereinigten Staaten als ein Vorgehen gegen die Nation und ihre Regierung. Zudem ist er autorisiert, ganz offiziell im Namen der Regierung zu sprechen, die er repräsentiert. Was sind wir? Wir sind Botschafter der Regierung des Himmels, die auf Erden den Himmel repräsentieren. Wir müssen sehr, sehr genau darauf achten, wie wir uns verhalten. Wir müssen das Protokoll kennen und einhalten, denn wenn wir etwas Falsches tun, vermitteln wir den Menschen auf Erden einen falschen Eindruck vom Himmel und dessen Regierung. Doch wenn wir sprechen, sprechen wir als die autorisierten offiziellen Repräsentanten des Himmels. Und wenn jemand uns beleidigt oder ablehnt, beleidigt er damit den Himmel. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Der Botschafter hat ja auch keine Pistole dabei. Er muss sich nicht verteidigen. Denn schließlich steht die ganze Armee der Vereinigten Staaten hinter diesem Mann. Und wenn du und ich als Botschafter fungieren und irgendjemand gegen uns in dieser Funktion vorgeht, sagt Gott, mein ist die Rache. Ich werde es vergelten. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde der Armee den Einsatzbefehl geben, wenn ich es für angemessen halte. Wir müssen uns nicht selbst rächen. Wir haben die Autorität, aber die Verantwortung, diese Autorität durchzusetzen, obliegt der Regierung des Himmels. Genau das heißt es, dass wir Gesandte bzw. Botschafter an Christi Statt sind. Wir führen denselben Dienst weiter, den Christus auf Erden hatte. Das ist unser Job. Es besteht keine Notwendigkeit, den Dienst Jesu Christi zu ändern. Er hat richtig begonnen. Er hat das richtige Evangelium gepredigt. Er hat das Evangelium richtig gepredigt. Er hat es mit der richtigen Autorität bestätigt und so weiter. Gott hat uns nie gebeten, den Dienst Jesu zu verbessern. Er hat nur zu uns gesagt, macht weiter damit. Das ist alles, was notwendig ist. Denn keine Änderung wäre zum Guten. Ich komme immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen. Gott muss das, was er hervorbringt, nie modifizieren oder verändern. Bei Gott gibt es nie zweite oder dritte Wahl, sondern immer nur erste Wahl. Das gilt für den Dienst Jesu. Achten wir in diesem Zusammenhang auch auf Matthäus 28, 18 bis 20. Noch eine weitere Bemerkung zum Thema Botschafter. Das ist etwas, was mich immer sehr beeindruckt, denn ich glaube, dass darin eine tiefe geistliche Wahrheit verborgen ist. Was tut eine Regierung als allerletztes, bevor sie einem anderen Land den Krieg erklärt? Sie ruft ihren Botschafter zurück. Und ich sage euch eines, wenn Gott seine Botschafter zurückruft, wird es ernst für die Erde. Dann möchte ich nicht mehr hier sein. So verstehe ich die Bibel. Es wird ein Tag kommen, an dem Gott seine Botschafter zurückruft. Das ist die endgültige Kriegserklärung. Dann werden die Schalen des Zornes des allmächtigen Gottes über eine Erde, die Christus ablehnt, ausgegossen werden. Gott wird seiner Armee den Einsatzbefehl geben. Und Waffen, wie sie keine Regierung der Welt entwickeln kann, nicht einmal vergleichbar mit einer Megatonnenbombe, werden auf diese Erde losgelassen werden. Ich glaube das. Ich glaube, es wird so im Buch der Offenbarung beschrieben und ich glaube, dass es genauso geschehen wird, wie es dort zu lesen ist. Nun also Matthäus 28, 18 bis 20. Wiederum liegt die Betonung auf Autorität. Und Jesus trat zu ihnen nach der Auferstehung und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Satan hatte sich die Autorität, die Adam auf Erden gegeben worden war, unrechtmäßigerweise angeeignet. Jesus ist der letzte Adam. Er leistete Sühne für die Sünde Adams und bei der Auferstehung vereinte sich alle Autorität im Himmel und auf Erden in Jesus. Jetzt kommt wieder so ein Deshalb. Hier lautet es nun. Mir ist alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden, geht nun hin. Wieso steht hier ein Nun? Wegen der Autorität. Was bedeutet das? Geht nun hin und gebraucht meine Autorität. Ich übertrage euch hiermit das Recht, meinen Namen zu verwenden. Und wenn ihr in Erfüllung meines Willens und im Gehorsam gegenüber meinem Wort meinen Namen gebraucht, ist es dasselbe, wie wenn ich dort wäre. Ich gehe zurück in den Himmel. Ich habe meinen Teil des Jobs erledigt, geht nun hin und tut euren Teil. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Beachtet wiederum, dass das Kennzeichen der Jüngerschaft, der offizielle öffentliche Beitritt zu diesem neuen Geschlecht, die Wassertaufe ist. Indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die Leute können sagen, was sie wollen. Es gibt keine Abwandlung zu diesem Text aus Matthäus 28, 19. Es existiert keine Handschrift, die irgendeinen anderen Text als diesen anerkennen würde. Was mich betrifft, ist dieser Text gut genug für mich. Jesus hat es gesagt und ich werde mich daran halten und es weiterhin im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes tun. Ich möchte nicht darauf herumreiten, aber zumindest sollten wir objektiv sein. Falls Jesus einen Fehler gemacht hat und ich sage falls, ist es nicht meine Aufgabe, ihn zu korrigieren. Machen wir nun weiter mit diesem Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Schöpfung. Der vierte Aspekt, auf den wir im Zusammenhang mit Adam hinwiesen, war die Tatsache, dass Adam kein Sklave war, sondern dass Gott ihn zu einer intelligenten Partnerschaft mit sich selbst berufen hatte. Und als Gott die Tiere benennen wollte, sagte er: Adam, komm her und schau dir diese Tiere an. Sag mir, wie sie deiner Meinung nach heißen sollen. Im Hebräischen ist ein Name natürlich immer ein Hinweis auf das Wesen bzw. die Identität dessen, was den Namen trägt. Als Adam den Tieren ihren Namen gab, musste er auch ihr Wesen verstehen und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Und so, wie Adam die Tiere nannte, so hießen sie dann auch. Es war nicht Gott, der ihnen ihre Namen gab, vielmehr sagte er: Adam, gib du ihnen ihre Namen. Aber Gott gab Adam die Einsicht und Weisheit, die er dafür benötigte. Dasselbe gilt für die Neuschöpfung in Christus. Wir sind nicht einfach nur Sklaven, sondern wir sind intelligente Partner Gottes. Sehen wir uns noch einige Bibelstellen dazu an. Johannes 15,15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ist das nicht eine erstaunliche Aussage? Jesus hielt nichts zurück. Ich denke, wir müssen verstehen, dass er hier tatsächlich von euch in der Mehrzahl spricht. Ich denke, dass kein einziger von uns für sich allein alles weiß. Doch kollektiv ist es uns kundgetan worden. Ich glaube, dass das stimmt. Wenn wir etwas nicht wissen, liegt es daran, dass wir uns dessen, was offenbart ist, nicht bedienen. Das eigentliche Problem besteht jedoch darin, das zu tun, was wir wissen. Jesus setzte alles, was der Vater ihm zeigte, in die Tat um. Und wenn wir dasselbe tun würden, würde uns auch dasselbe kundgetan bzw. zur Verfügung gestellt werden. Gott versucht nicht, uns ahnungslos zu lassen. Es ist ihm eine Freude, Dinge mit uns zu teilen. Sehen wir uns noch zwei andere Passagen an. 1. Korinther 3,9. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Und wir arbeiten mit Gott auf dem Ackerfeld und an dem Bau. Und in 2. Korinther 6,1 heißt es, das brauchen wir nicht nachzuschlagen, als Mitarbeiter Gottes aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Wir sind also seine Mitarbeiter. Ein ähnliches Bild finden wir in 1. Korinther 4,1, wo es heißt, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wir sind Verwalter. Der Verwalter ist jemand, dem eine Menge anvertraut ist und es ist seine Verantwortung, treu damit umzugehen. Ein Verwalter ist nicht dasselbe wie ein Haussklave. Und in 1. Petrus 4,10 heißt es noch, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das gilt nicht nur für Prediger, das gilt für alle Christen. Alle Christen sind Verwalter der guten Dinge, die Gott ihnen verliehen hat, damit sie sie verwalten. Und dann wiesen wir noch auf ein weiteres einzigartiges Merkmal der Erschaffung Adams hin, nämlich die Erschaffung eines Gegenübers. Als ihm ein Gegenüber geschaffen wurde, hatte er bereits persönlich die Erfahrung gemacht, was es heißt, keine innige persönliche Gemeinschaft gehabt zu haben. Dann erfuhr er jedoch, was es bedeutet, mit jemandem diese innige persönliche Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, dass er darin ein Typus für Gott bzw. für den Herrn Jesus Christus ist, denn in der ganzen Schöpfung gibt es nur eins, was fehlt, nämlich ein Objekt inniger persönlicher Gemeinschaft. Deshalb musste Eva geschaffen werden, um Adam dieses Fehlende zu geben. Und die Gemeinde ist dafür da, Jesus Christus dieses Fehlende zu geben. Mit anderen Worten, Adam musste am eigenen Leib erfahren, welche Sehnsucht der allmächtige Gott nach dieser speziellen Art von inniger Gemeinschaft hat, für die die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau ein Bild ist. Dadurch sollen wir begreifen, dass Jesus Christus dieselbe Sehnsucht nach inniger, persönlicher Gemeinschaft hat, wie Adam sie hatte. Und diese Sehnsucht stillt Gott der Vater für Gott den Sohn, indem er ihm die Gemeinde gegenüberstellt. Die Bibel formuliert das sehr klar und deutlich in 2. Korinther 11, 2-3, wo Paulus zu den Christen sagt, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Gläubige Christen sind verlobt. Beachtet den Unterschied zwischen Verlobung und Heirat. Erst kommt die Verlobung, dann die Heirat. Bekehrung und Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus ist die Verlobung. Doch die Heirat kommt erst später, am Ende des Zeitalters. Die Prüfung besteht darin, ob wir Christus in der Zeit zwischen Verlobung und Heirat treu bleiben. Und Paulus sagt, es könnte die Möglichkeit bestehen, dass wir Christus nicht treu bleiben, Vers 3. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Wir müssen darauf achten, dass wir in der Zeit zwischen Verlobung und Heirat Jesus Christus loyal, treu und hingegeben bleiben. Denn Eva blieb Adam nicht treu. In gewisser Weise widersetzte sie sich ihm und verriet ihn. Und anschließend verlockte sie ihn dazu, sich ihrem falschen Verhalten anzuschließen. Paulus arbeitet hier auf jeden Fall eine sehr klare Parallele heraus zwischen Adam und Eva auf der einen Seite und zwischen Christus und der Gemeinde auf der anderen Seite. Das finden wir auch nochmal in Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christus wartet auf den Tag, an dem ihm die Gemeinde als Braut ohne Flecken und Runzel präsentiert werden wird. In der Zwischenzeit bereitet er sie darauf vor, indem er sie das Wort lehrt, indem er sie heiligt und reinigt durch das Wasserbad im Wort. Am Ende des Kapitels greift Paulus diesen Gedanken nochmal auf und sagt, in Vers 31 und 32, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das hatte Gott ursprünglich über Adam und Eva gesagt. Paulus kommentiert, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Wie Adam und Eva eins wurden, so wird Christus mit der Gemeinde eins werden, und zwar bei der Heirat, die bei der Vollendung des Zeitalters stattfinden wird. Das waren also die 5 Punkte, in denen eine Ähnlichkeit zwischen der ersten und der zweiten Schöpfung besteht. Ich möchte sie kurz zusammenfassen. Erstens, die Schöpfungsmethode durch den eingehauchten Atem Gottes. In der neuen Schöpfung der eingehauchte Geist des auferstandenen Christus. Zweitens, das Wesen, die Ähnlichkeit und das Bild des Schöpfers wird in der neuen Schöpfung wiederhergestellt. Drittens, der Zweck besteht darin, im Namen Christi von Gott gegebene Herrschaft und Autorität auszuüben. Viertens, intelligente Partnerschaft mit Gott, wir sind Mitarbeiter und Verwalter. Und fünftens, die Erschaffung eines Gegenübers, wie die Sehnsucht Adams nach Gemeinschaft durch Eva gestillt wurde, so wird die Sehnsucht Christi nach Gemeinschaft durch die Gemeinde gestillt. Kommen wir nun zu unserem nächsten Abschnitt. Die Beziehung Christi als Sohn zu Gott, seinem Vater, wird in der Beziehung der Gläubigen zu Christus reproduziert. Die Beziehung zwischen den Gläubigen und Christus bildet eine Parallele zur Beziehung zwischen Sohn und Vater. Auf diese Parallele wollen wir nun zum Abschluss dieser Lehreinheit zu sprechen kommen. Schlagen wir Johannes 20, 21 auf und sehen wir uns nur eine höchst erstaunliche Aussage an. Johannes 20, 21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieses Gleich wie ist besonders eindringlich. In exakt derselben Art und Weise, wie Gott, der Vater, den Sohn gesandt hat, sendet der Sohn seine Jünger. Es muss eine exakte Parallele sein. Dieses Gleichwie weist nicht auf eine ungefähre Ähnlichkeit hin, sondern auf eine spezifische, präzise Ähnlichkeit und Parallele. Die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn findet ihre exakte Parallele in der Beziehung zwischen Christus und seinen Jüngern. Und auf Seite 22 der Studienhilfe zeige ich unter Punkt A bis D 4 konkrete Gesichtspunkte dieser Parallele auf. In jedem einzelnen Fall betrachten wir zunächst die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater und verweisen dann anschließend darauf, wie sich diese Beziehung in der Beziehung zwischen dem Gläubigen und Christus dupliziert. Johannes 6, 57. Christus lebt durch die geistliche Einheit mit dem Vater. Also Johannes 6, 57. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe durch den Vater, so auch wer mich isst, das heißt, wer in eine parallele Einheit eintritt, der wird auch leben durch mich. Das Leben des Jüngers ist absolut von seiner Einheit mit Christus abhängig, so wie Christus während seiner Zeit auf Erden absolut abhängig war von seiner Einheit mit dem Vater. Ich wies bereits in einer früheren Lehreinheit darauf hin, dass Jesus in jener Phase, als die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn vorübergehend unterbrochen war, am Kreuz für uns zur Sünde wurde und sein Leben abgeschnitten wurde. Jesus starb geistlich. Er verwirkte die Einheit, die er mit dem Vater hatte, denn er lebte ja durch seine Einheit mit dem Vater. Und in genau derselben Art und Weise lebt auch der Gläubige. Sehen wir uns dazu auch noch Johannes 10,30 an. Ein einfaches, kurzes Statement. Ich und der Vater sind eins. Eins im Geist. Vereint im Geist. Und Jesus hatte sein Leben durch diese Einheit im Geist mit dem Vater. Sehen wir uns nun an, was die Schrift über den Gläubigen zu sagen hat. Wir lesen 1. Korinther 6, 16. Oder wisst ihr nicht, dass, wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und dieses Wort anhängen steht nicht in der Vergangenheitsform. Ich habe nachgeschlagen, sondern in der Verlaufsform der Gegenwart. Es heißt also, wer aber dem Herrn kontinuierlich anhängt, ist ein Geist mit ihm. Es gibt eine geistliche Einheit mit Gott, die eine Parallele zur physischen Vereinigung zwischen Mann und Frau bildet. Das sagt die Schrift. Sie ist so real, so innig, der Gläubige kann Gott so anhängen, dass er eins mit ihm ist. So wie Jesus mit dem Vater eins war, kann der Gläubige mit dem Sohn eins sein. Man kann den Vers auch lesen, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. Ich möchte nochmal unterstreichen, dass es sich hierbei nicht um ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit handelt. Dieser Satz steht in der Verlaufsform der Gegenwart, wer aber dem Herrn kontinuierlich anhängt. Jesus lebt kontinuierlich durch seine Einheit mit dem Vater. Wäre diese Einheit jemals durchbrochen worden, was vor dem Kreuz niemals der Fall war, hätte er sein Leben verwirkt. Und du und ich als Gläubige haben nur insoweit kontinuierlich Leben, wie wir in Einheit mit dem Sohn, Jesus Christus, leben. Wenn wir in Einheit mit ihm leben, sind wir ein Geist. Nun die zweite Tatsache über Jesus. Er hatte ein oberstes Ziel, nämlich den Willen des Vaters zu tun. Sehen wir uns ein paar Passagen aus dem Johannesevangelium an und ihr werdet feststellen, dass ein Großteil dieser Offenbarung aus dem Johannesevangelium stammt. Jesus sagt in Johannes 4, 34, Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Das hält mich am Leben, das gibt mir Kraft, meine Nahrung, nämlich den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und in Johannes 5, 30 sagt er, Ich kann nichts von mir selbst tun, ohne den Vater kann ich nichts tun. So wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und in Johannes 6, 38 sagt er, Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Warum ist der Gläubige hier auf Erden? nicht um seinen eigenen Willen zu tun, sondern um den Willen Christi zu tun, der ihn gesandt hat. Das bekräftigen zahlreiche Bibelstellen. Hierzu rasch Kolosser 1,9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Wir sollen mit der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt werden. Mit anderen Worten, die Erkenntnis des Willens Christi soll unser ganzes Denken bestimmen und prägen. Sie soll unser ganzes Denken restlos kontrollieren. Jedes Motiv, jede Absicht soll von der Erkenntnis des Willens Christi kontrolliert werden. Dann sagt Paulus in Kolosser 4,12: Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Der Gläubige wird nur in dem Maße vollkommen und völlig, wie er allen Willen, das heißt den ganzen Willen Gottes, tut. Und dann noch eine wunderschöne Schriftstelle, Hebräer 13,20: Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Wir werden nur insoweit vollkommen gemacht, wir werden nur insoweit vollständig gemacht, wir kommen nur insoweit zur Erfüllung, wie wir den Willen Gottes tun. So wie Jesus in seinem irdischen Leben nur dadurch Erfüllung fand, dass er den Willen Gottes tat. Wenn es dir in deinem Leben an Frieden mangelt, wenn du frustriert bist, wenn dein Leben nicht harmonisch verläuft, dann solltest du unter anderem mal überprüfen, wie deine Haltung gegenüber dem Willen Gottes aussieht. Denn du kannst nur insoweit vollkommen und vollständig werden, wie du den Willen Gottes erkennst und tust. Alles andere ist unvollständig und frustrierend. Dann einige Passagen in Bezug auf die Worte und Werke Christi. Er schrieb ausnahmslos alles dem Vater zu. Johannes 8,28. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue. Das ist der rote Faden, der sich durch seine Worte zieht. Ich tue nichts aus mir selbst. Ohne den Vater kann ich nicht leben. Ich habe keinen Willen außerhalb des Willens des Vaters. Sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Jesus sagte nur, was der Vater ihn lehrte. Und der Jünger ist nur berechtigt, das zu sagen, was Christus ihn lehrt. In Johannes 14,10 und 24 kehrt Jesus zu diesem Thema zurück. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Also sowohl die Worte als auch die Werke kamen nicht von Jesus, sondern vom Vater. Vers 24: Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wir sind verpflichtet, zur Welt zu sagen, die Worte, die ihr hört, sind nicht unsere Worte, sondern die Worte Christi. Wir als Jünger müssen das sagen können. Dann noch kurz Römer 15,18: Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Paulus sagt also, ich werde nur über das in meinem Leben sprechen, was von Christus gewirkt wurde. Zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes. Insoweit wie wir es zulassen, dass sich Christus durch uns manifestiert und seine Werke durch uns tut, werden sie in der Kraft des Geistes Gottes getan werden. Unsererseits ist keine Leistung erforderlich, sondern Unterordnung. Denselben Gedanken finden wir in Philipper 2,13 und 4,13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das ist es, was Gott bewirkt. Zunächst bringt er uns dazu, den Willen Gottes zu wollen und dann ihn zu tun. Das Christenleben sollte kein Konflikt zwischen unserem Willen und unserem Tun sein. Die beiden sollten im Einklang stehen. Wir sollen den Willen Gottes sowohl wollen als auch tun. Das ist die Gnade Gottes, die in uns wirkt. Dann noch Philipper 4,13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das heißt, durch Christus in mir, der mir die Kraft gibt. Es ist die Kraft Christi, nicht meine Kraft. Zuletzt noch die Worte, mit denen Jesus ganz wunderbar seine Beziehung zum Vater deutlich auf den Punkt bringt. Johannes 14,9. Jesus spricht zu ihm, also zu Philippus: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist die Zusammenfassung der Beziehung. Was müssen wir zur Welt sagen? Wer mich gesehen hat, hat Christus gesehen. Gehen wir noch einmal zurück zu Galater 1,16. Als Paulus zu Christus kam und berufen wurde, ihm zu dienen, sagte er, es habe Gott gefallen, seinen Sohn in ihm zu offenbaren. Es ist Gottes Absicht und Ziel, dass der Gläubige Christus offenbart. Wir sind nicht hier, um uns selbst der Welt zu präsentieren, sondern um der Welt Christus zu präsentieren, und das ist eine gewaltige Herausforderung. Abschließend möchte ich euch einen Gedanken mitgeben. Ich glaube nicht, dass irgendein Gläubiger allein die Gesamtheit dieser Anforderung erfüllen kann. Es ist die Gemeinschaft des Leibes Christi, die diese Anforderungen zur Gänze erfüllen wird. Dieser neue Mensch ist kein einzelnes Individuum, sondern ein gemeinschaftlicher Leib. Und es ist dieser neue Mensch, durch den dies letztendlich erreicht werden wird. Wir sind Teil des neuen Menschen, aber keiner von uns ist das Ganze. Niemand von uns hat die ganze Wahrheit. Niemand von uns hat die gesamte Offenbarung Jesu Christi. Jeder einzelne von uns ist für das verantwortlich, was Gott uns zu tun, zu sagen und zu offenbaren aufgetragen hat. Aber die gesamte Offenbarung wird durch die Gemeinschaft des Leibes kommen. Wir schließen diese Lehreinheit mit folgenden Bibelstellen. Epheser 2,10. Denn wir sind sein Gebilde. Nicht ich bin sein Gebilde, sondern wir sind sein Gebilde. Das griechische Wort poema ist die Wurzel unseres Wortes poetisch, und ich denke, es geht dabei um ein Meisterwerk. Wir sind sein Meisterwerk. In Christus Jesus geschaffen, das ist die Neuschöpfung, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die guten Werke sind bereits da, wir brauchen sie nur zu finden und kollektiv in ihnen zu wandeln. Dann noch Epheser 2,13-15, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede, er hat aus beiden eins gemacht. Vers 15, in seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Der neue Mensch ist ein neuer Mensch. Epheser 4,4, ein Leib und ein Geist. Und Epheser 4,12-13, die Ämter sind dem Leib gegeben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu einem vollkommenen Menschen. Nicht zu vollkommenen Menschen, sondern zu einem vollkommenen Menschen. Es ist ein neuer, kollektiver Mensch, der diese Aufgabe, die der neuen Schöpfung in Christus übertragen worden ist, erfüllen wird.